In einem Park sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute. Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen Rucksack. Er nahm einen Schokoriegel heraus. Entschuldigung, eine Zeile überlesen. Als er eine Cola herausholen wollte, sah er den hungrigen Blick der Frau. Er nahm einen Schokoriegel heraus und gab ihn der Frau. Dankbar lächelte sie ihn an. Ein wundervolles Lächeln. Um dieses Lächeln noch einmal zu sehen, bot ihr der Junge auch eine Cola an. Sie nahm sie und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor. So saßen die beiden den ganzen Nachmittag im Park, aßen Schokoriegel und tranken Cola, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Als es dunkel wurde, wollte der Junge nach Hause gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne, ging zurück und umarmte die Frau. Sie schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln. Zu Hause fragte ihn seine Mutter: Was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst? Der Junge antwortete: Ich habe mit Gott Mittag gegessen und sie hat ein wundervolles Lächeln. Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo der Sohn sie fragte, warum sie so fröhlich aussehe. Nun sagte sie: Ich habe mit Gott Mittag gegessen und er ist viel jünger, als ich dachte. Der Sinn dieser Geschichte ist nicht, darüber nachzudenken, ob Gott männlich oder weiblich, alt oder jung ist. Das sind menschliche Kategorien, die ihn sowieso nicht erfassen. Gott ist Gott. Der Sinn dieser Geschichte ist, einen Blick mal darauf zu werfen, wie begegnet uns Gott in unserem Alltag. Und er begegnet uns in unserem Alltag nicht selten in der Begegnung zwischen Menschen. In einem Lächeln, in einer hilfreichen Tat oder eben auch in einem offenen Ohr. Wir sehen im Kern des Evangeliums eine Geschichte von Jesus Christus. Und diese Geschichte erzählt davon, dass Gott sich aufmacht, um Mensch zu werden. Als Mensch auf diese Erde kommt, als Kind in der Krippe. Als Mensch auf dieser Erde lebt, zusammen mit seinen Jüngern und im Gespräch mit seinen Landsleuten, manchmal auch im Widerspruch zu ihnen. Als Mensch einen qualvollen Tod am Kreuz stirbt und dann zurückkehrt in das himmlische Vaterhaus. Wir haben im Kern des Evangeliums die Geschichte von einem Mensch gewordenen Gott. Und diese Geschichte setzt sich fort und wird weiter erzählt durch den Heiligen Geist in Gestalt der Gemeinde, von der der Apostel Paulus sagt: Ihr seid der Leib Christi. Ihr verkörpert Jesus Christus in dieser Welt. Oder wie Jesus selber gesagt hat, es war vor kurzem mal Wochenspruch, vor ein paar Wochen: Wer euch hört, der hört mich. Und im Blick auf unseren Dienst an der Telefonseelsorge, deswegen gehört es für mich durchaus ineinander mit der Rufnummer Gottes 5015 und der 111 011, wem ihr zuhört am Seelsorgetelefon, dem hört garantiert auch Gott zu. Im Blick auf eure Sorgen und Fragen. Die Geschichte mit Jesus ist eine Fortsetzungsgeschichte, in dem Sinne, dass Gott fortgesetzt wirkt, auch heute noch in seiner Gemeinde durch einzelne Menschen. Ich lese dazu Matthäus 9, 35 bis 10, Vers 1. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Hier haben wir schon ein Stückchen diese Fortsetzungsgeschichte angelegt. Die Geschichte beginnt damit, dass davon die Rede ist, dass Jesus durch die Dörfer und Städte zog, lehrte und heilte. Und die Geschichte endet damit, dass Jesus seine Jünger ruft und sie aussendet, dass sie lehren und dass sie heilen. So setzt sich das Evangelium von Jesus Christus fort in dieser Welt, auch heute. Und ich möchte einfach so ein paar Gedanken aus dieser Geschichte mal rausnehmen und versuchen ein bisschen zu beleuchten, auch natürlich ein bisschen aus meiner Perspektive in der Telefonseelsorge. Vielleicht können wir mal den Löwe sehen. Ja. Jeder braucht mal Hilfe, das habe ich mir so auch ein bisschen drüber geschrieben, über diese Predigt, über diese Geschichte. Unsere neue Werbekampagne, wie gesagt, erst skeptisch von mir bedacht, müssen wir jetzt mit Tieren werben. Früher hatten wir so schöne Frauen und nette Männer am Telefon als Werbung. Jetzt haben wir Erdmenschen, Uhus, Eichhörnchen und Löwen. Und dann dachte ich auch, eigentlich ist die Karte sehr schön. Jeder braucht mal Hilfe. Ausgerechnet ein Löwe ist dabei. Auch der Stärkste wird mal schwach. Und das ist keine Schande. Ob der Starke das zugibt, dass er mal schwach wird, das ist eine ganz andere Frage. Und manchmal hilft eben das anonyme Gespräch am Telefon auch dazu, das mal zuzugeben. Auch der Stärkste wird mal schwach und gehört zu den Menschen mit den vielfältigen Sorgen, von denen der Bibeltext hier berichtet. Menschen sind krank, Menschen sind ängstlich, Menschen sind isoliert, einsam, heimatlos. So beschreibt es die Bibel im Blick auf die Situation, in die Jesus hineingeht. Menschen brauchen Hilfe für Leib, Seele und Geist. Bestimmt wissen manche von uns, dass körperliche Leiden und Krankheit die Seele auch mit angreifen. Oder wer von Ihnen ist fröhlich, wenn er Zahnschmerzen hat? Also die Leute, die Zahn oder Rücken oder sonst was für Schmerzen haben, die leiden nicht nur Schmerzen, sondern die werden auch innerlich meistens ein kleines bisschen unleidig dabei, oder? Da merken wir den Zusammenhang von Körper und Seele. Und manchmal, wenn das lange anhält, nicht nur die Zahnschmerzen, sondern auch andere Sachen, andere Belastungen, wenn sich keine Besserung einstellen will, wenn nicht gleich Hoffnung oder Hilfe in Sicht ist oder es vielleicht nicht immer unbedingt gut ausgeht, sondern nur halb gut ausgeht oder auf der Dauer gar nicht gut ausgeht und es bestenfalls Linderung und Erträglichkeit gibt, dann kann schon auch mal der Glaube mit angegriffen werden, die Hoffnung in Frage gestellt sein, ja auch das Beten schwerfallen. Und umgedreht ist es ja auch so, dass sich seelische Belastungen auf unseren Körper auswirken. Unsere ganze Sprache ist voll davon, wie psychosomatische Erscheinungen auftreten. Ja. Manche sagen, ich habe ein Kloß im Hals, weil ich eine Rede halten soll, ne, weil ich einfach ängstlich bin oder mir ist es eng auf der Brust. Wir sagen, das geht mir an die Nieren oder das hat mir auf den Magen geschlagen. Ich habe so einen Hals, wenn ich von der nur höre. Ne. Und da gucken Sie einfach mal so Redewendungen durch, die beschreiben an ganz vielen Stellen auch psychosomatische Erscheinungen, die mit unserem Körper auch zu tun haben. Und die Alten, die diese Sprüche erfunden haben, die wussten schon etwas von diesem Zusammenhang, noch bevor er medizinisch erforscht worden ist. Also das ist so ganz vielfältig. Ne? Menschen brauchen Hilfe an Leib, Seele und Geist. Jeder braucht mal Hilfe. Und das ist alles andere als ungeistlich Hilfe zu brauchen. Geistlich wäre, wenn jemand hergeht und sagt, man darf als Christ nicht schwach werden, nicht zweifeln, nicht hilfebedürftig werden oder sowas ähnliches. Aber leider Gottes gibt es noch viel zu oft und viel zu oft gibt es auch die, die nur zu gerne ihre Hilfebedürftigkeit unter der Decke halten. Es gab mal einen Kinofilm, er heißt 28 Tage, ist vielleicht schon 15 oder 20 Jahre alt. Da wird eine junge Frau wegen ihrer Alkoholkrankheit in eine Therapieeinrichtung eingeliefert. Und weil sie sich schwer tut, so ein bisschen in ihre Seele gucken zu lassen, hängt ihr irgendjemand von den Therapeuten dort irgendwann ein Schild um, da steht drauf: Sprechen Sie mich ruhig an, wenn ich zu stolz bin, um Hilfe zu bitten. Ich fand es symptomatisch für vieles. Ne? Ich habe jetzt mal so gedacht, unsere Kanzlerin könnte auch so ein Schild tragen. Ne? Jeder sieht es, dass es ihr nicht gut geht, aber alle Pressesprecher dementieren fleißig dabei. Und wie viele, mal ehrlich gesagt, von uns würden vielleicht auch manchmal mit so einem Schild besser rumlaufen müssen. Ne? Sprechen Sie mich ruhig an, wenn ich mich nicht traue, um Hilfe zu bitten. Ich war über 20 Jahre im gemeindlichen Dienst. Mir ist es immer ein großes Anliegen gewesen, die Mitglaubenden dazu einzuladen, doch einfach ehrlich mit sich und ihren Schwächen und Nöten auch umzugehen. Und ich habe das nicht zu oft erlebt in diesen vielen, vielen Jahren, vielleicht habe ich auch deswegen die Stelle gewechselt, dass das alles ja gefruchtet hat. Jeder braucht mal Hilfe. Und hoffentlich hat jemand den Mut, das auch zu sagen, sich an jemanden zu wenden. Nicht nur anonym wie bei uns an der Telefonseelsorge, sondern vielleicht auch mal ganz direkt an Bruder und Schwester in der Seelsorge vor Ort. Wir dürfen das. Warum dürfen wir das? Weil diese Geschichte, dieser Bibeltext, den ich gelesen habe, uns davon erzählt, dass Jesus ein Herz hat für Menschen, die Hilfe brauchen. Und das sehr deutlich auch hier zur Sprache kommt, dass Jesus ein Herz hat für Menschen, die Hilfe brauchen. Das heißt ja dann, als Jesus da hinausgeht in die Städte und die Dörfer, als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keine Hirten haben. Als er das Volk sah. Natürlich hat Jesus wahrscheinlich zuerst das gesehen, was vor Augen ist, was wir alle sehen, ja. Mann oder Frau, groß oder klein, schlank oder vollschlank, gesundheitlich recht fit aussehend oder eher ein bisschen angegriffen oder vielleicht auch schon von Krankheit oder irgendwelchen Nöten gezeichnet, geschminkt oder ungeschminkt, live oder hinter Maske oder wie auch immer. Jesus sieht die Menschen, wie sie da so vor ihm sind, und er sieht sicherlich auch manches Leid. Dann kommt hier der beste Satz in dem ganzen Abschnitt, und es steht hier: und es jammerte ihn. Wörtlich übersetzt würde man sagen, und es ging ihm an die Nieren, und es schoss ihm in die Eingeweide. Es ging Jesus alles andere als am Hintern vorbei. Es ging ihm durch und durch. Es berührte ihn. Und zwar bis ins Körperliche hinein. Es ist nicht erstaunlich und einzigartig, gerade auch im Christentum. Wir glauben an einen Gott, der nicht erhaben, apathisch, apathisch heißt ja unfähig zu leiden, der erhaben, apathisch, irgendwo über den Dingen steht und thront, wie die Götter der Griechen, der Römer oder manch andere Religionen. Wir glauben als Christen nicht an einen Gott, der nur so wie so ein himmlischer Überwachungsbeamter auf uns Menschen schaut und auf das, was wir den ganzen Tag treiben, um herauszufinden, was wir falsch machen und dann dafür zu bestrafen. Wir glauben an einen Gott, von dem die Bibel sagt: es berührte ihn, es jammert ihn, es geht ihm an die Nieren, wenn Menschen leiden. Das finde ich grandios, das finde ich einzigartig. Die Bibel redet von einem Gott, dem das Leid der Menschen zu Herzen geht, der mit uns fühlt, mit uns leidet, sich berühren lässt. Übrigens von einem Gott, dem nicht nur das Leid der Frommen, sondern auch das Leid der Nicht-Frommen zu Herzen geht. Davon bin ich überzeugt. Und dann erzählt diese biblische Geschichte, dass Jesus tiefer sieht. Er sieht mit den Augen, er sieht mit dem Herzen, es geht ihm zu Herzen. Er sieht auf die Hintergründe. Nicht nur das vor Augen, nicht nur das Leid. Das kann nämlich manchmal ganz schön missmutig machen. Auch die Zusammenhänge und vor allen Dingen die Chancen sieht er. Jesus sieht, was dahinter ist. Die Ursachen, die Zusammenhänge. Schafe ohne Hirten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Herrenlos, heimatlos, haltlos, machtlos, schutzlos und eben deswegen auch hilflos. Viele Menschen, die bei uns anrufen, oder auch manche, die bei uns durch die Ausbildung gehen, haben bewegende, berührende, mitunter auch sehr bedrückende Lebensgeschichten. Manche haben Schlimmes erlebt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und dass sie heute zum Teil hilflos oder krank oder an manchen Stellen sich mit dem Leben schwer tun, das hat auch damit was zu tun. Wenn ich am Telefon sitze, bete ich dann immer an dieser Stelle, Gott, schenk mir einfach Weisheit und den Blick auch für das, was dahinter ist, dass ich nicht nur das vor Augen liegende sehe, sondern auch das andere. Und vor allen Dingen, dass ich das sehen darf, was Jesus hier sieht. Ein Feld reif zur Ernte. Denn er bittet darum, dass man um Arbeiter für die Ernte bitten soll. Er sieht also nicht nur das Leid und die Not und die Hoffnungslosigkeit, er sieht Zukunft für diese vielen, vielen Menschen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Weil eben noch nicht alle Messen gelesen, weil eben noch nicht alle Dinge aussichtslos sind, sondern weil bei Gott immer Hoffnung ist. Auch für den hilflosesten Menschen. Jesus hat Hoffnung für uns, für jeden Einzelnen. Jesus wird nie sagen, es ist alles zwecklos, da kann man nichts machen. Im Grunde genommen ist es ja auch eine Geschichte, die vom Reich Gottes erzählt und auch da sieht er, obwohl es gerade klein im Anfangen ist, schon ein wunderbares Ende. Mit dem Kind in der Krippe hat es angefangen. Mit einer überschaubaren Zahl von Jüngern. Mit massenhaft Ablehnung. Mit den wenigen, denen Jesus helfen und sie heilen konnte. Er hat ja beileibe nicht alle geheilt. Und Gott wird auch beileibe zu Lebzeiten nicht alle heilen heutzutage. Die Heilungen, diese Wunder, die Jesus vollbracht hat, das sind Vorzeichen des vollendeten Reiches Gottes, wo es kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen, keinen Tod mehr geben wird, keine Krankheit. Und das fängt hier mit Jesus und das fängt mit uns, mit denen, die er gerufen hat, klein an und ist doch voll Hoffnung auf die Ernte. Und weil das hier und auf Erden schon anfängt, deswegen organisiert Jesus eben auch Hilfe für die vielen, die nach ihm kommen, für die vielen, die seinen Jüngern nach seinem Tod begegnen werden. Deswegen sagt er, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet, damit sich das, was in Jesus klein begonnen hat vom Reich Gottes, diese heilsamen und hilfreichen Begegnungen zwischen Menschen, damit sich das fortsetzen kann. Fortsetzen kann durch Menschen, die sich in Dienst nehmen lassen. Hilfe von Gott ist manchmal direkt, aber manchmal auch ganz anders, möchte ich sagen, an dieser Stelle. Wir waren vor kurzem mal in einer Gemeinde zu Gast, im Zusammenhang eines familiären Ereignisses. Da fiel mir auf, dass dort beim Gebet, es haben dort mehrere gebetet, und dass sie immer so ganz besonders so den Ton darauf gelegt haben, dass Gott auf übernatürliche Weise helfen möge. Das wird also, wenn es nicht so, so besonders betont worden wäre, wäre es mir wahrscheinlich gar nicht so besonders aufgefallen, aber so ist mir das aufgefallen. Und es klang gerade so, als ob Gott nur durch direkte Wunder vom Himmel helfen könne oder würde. Manchmal ist es ja auch so, dass Gott auf wundersame, für uns Menschen nicht nachvollziehbare Weise eingreift, hilft, heilt, klärt, ordnet, regelt oder was auch immer. Meine Beobachtung ist allerdings, wenn ich so schon quer durch die Bibel schaue, dass Gott viel, viel öfter auf, ich benutze das Wort jetzt mal ganz bewusst, übernatürliche, wunderbare Weise hilft, indem er Menschen dafür in Dienst nimmt. Und erstaunlicherweise nicht nur fromme Menschen, sondern auch andere. Das geht für mich schon im Alten Testament los, ne? Da gibt's einen Josef, der wird in ein fremdes Land geschickt und da gibt's dort also einen fremdreligiösen Pharao, den nimmt Gott in Dienst zusammen mit dem Mose, damit er sein Volk überleben lässt. Oder ich denke an die Leute, die dem Mose in seinem kleinen Schilfkörbchen, wo er da ausgesetzt worden ist, das Überleben ermöglicht haben. Ja, der hat, man kann das so sehen, dass man sagt, der hat durch ein Wunder vom Himmel überlebt, aber letzten Endes hat er überlebt, weil ihn die ägyptischen ägyptische Königstochter gefunden hat und weil sie sich darum gekümmert hat, dass wiederum Menschen, nämlich die hebräischen Ammen, ihn gestillt haben. Und so konnte er heranwachsen und überleben. Ich denke an die Rückkehr des Volkes Gottes aus der babylonischen Gefangenschaft. Da gab es einen persischen Staatsmann, Xerxes oder in anderer Übersetzung auch Ahasverus genannt. Der hat einen Staatserlass, heute würde man sagen eine Steuererleichterung oder einen Fördermittelbescheid erlassen und hat dem Volk Gottes was mit auf den Weg gegeben, dass sie günstig Baumaterial besorgen konnten, dass sie die Erlaubnis zum Tempelbau bekamen, dass sie Unterstützung hatten von vielen anderen Menschen. Da hat ein fremdländischer und ein fremdreligiöser Herrscher letzten Endes für den Wiederaufbau von Jerusalem und den Tempel und die Wiedereingliederung des Volkes Gottes in der Heimat gesorgt. Durch die Jünger wird das Reich Gottes ausgebreitet, durch die Apostel. Und nicht zuletzt lesen wir ja auch im Neuen Testament, dass durch die Gemeinde Vergebung verkündigt und zugesprochen wird. Und. Gott handelt übernatürlich, auf ganz natürliche Weise von Menschen. Die ärztliche Kunst und die Weisheit, sie auszuüben, kommt von Gott. Dass Genesung eintritt, manchmal eben leider nicht, das überlassen wir ihm. Wir betreiben Mission durch berufene Menschen. Und es ist ein Segen, dass sie unterwegs sind, das Wort weitersagen oder eben auch praktisch Hilfe leisten. Dass dabei was auf fruchtbaren Boden fällt, ist Gottes Werk. Das haben wir nicht in der Hand. Und so vollziehen sich Gottes Wunder aus meiner Sicht eben immer in diesem Miteinander von. Ich rufe Menschen in den Dienst, ich begabe sie mit den nötigen Dingen, die sie brauchen als Ausrüstung. Und ich schenke die Frucht dazu. Also menschliches Tun, menschliche Tat und Gottes Zutat kommen sozusagen zusammen und am Ende steht das Ergebnis. Das, finde ich, ist das Tolle, was diese Geschichte auch deutlich macht. Gottes Hilfe geschieht nicht selten durch den Dienst seiner Nachfolger. Und deswegen sagt Jesus, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Dass Gott sich Menschen rufen möge, die sich senden lassen, die sich in Dienst nehmen lassen, die sich bereit erklären lassen, damit Gottes Hilfe auch weiterhin nicht einfach senkrecht vom Himmel fällt, sondern eben auch sich auf Menschen zubewegt, in Gestalt von Menschen. Kein Wunder bei einem Glauben an einen Mensch gewordenen Gott. Dazu braucht Jesus Menschen, die sich rufen lassen. Und er braucht da nicht die Besonderen, nicht die Begabten. Es gibt den schönen Spruch, Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen. Und das muss ich sagen, ich habe jetzt 3 Ausbildungskurse bei der Telefonseelsorge durchgeführt, habe einen Ausbildungskurs beim Kinder- und Jugendtelefon hinter mir, habe dann in diesem Zusammenhang so ungefähr 40, 45 Menschen erlebt und mit ausgebildet und so. Und wenn ich mir das anschaue, was da passiert ist mit ihnen, nicht nur, was sie gelernt haben, sondern wie sie sich auch entwickelt und auch verändert haben auf diesem Weg, dann kann ich den Satz nur unterschreiben. Ne? Er beruft nicht die Begabten. Manche waren begabt, manche etwas mehr und manche etwas weniger, aber er begabt die Berufenen, was da für Lebensgeschichten auch weitergeschrieben worden sind, an manchen Stellen mit einer ganz anderen Farbe und mit einer ganz anderen Feder. Das beeindruckt mich schon. Und so habe ich es auch in der Gemeinde immer wieder erlebt, da wo Menschen gerufen worden sind, wo sie gesagt haben, hier bin ich, Herr, sende mich. Da hat er Wunderbares an ihnen getan auf dem Weg. Und deswegen bittet den Herrn der Ernte, dass er arbeitet und die Ernte sende, hat eben genau wie mit dem Hilfeangebot auch diese Kehrseite. Die Kehrseite, wir haben einen Gott, dessen Herz für die Menschen schlägt, die Hilfe brauchen, der sich davon berühren lässt. Die Kehrseite zu diesem Angebot lautet, mach dich auf, im doppelten Sinne des Wortes, ne? Mach dich auf zu diesem helfenden Gott, zu diesen Hilfsangeboten. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern mach dich auch innerlich auf. Mach dein Herz auf, mach deine Seele auf und lass das mal raus, was da vielleicht drückt und beschwert. Und so hat auch dieser Ruf, diese Einladung eine Kehrseite. Bitte den Herrn der Ernte, Jesus ruft und beruft Menschen. Und auch das hat eine Antwortseite, dass es Menschen gibt, die sagen, hier bin ich, sende mich. Das ist jetzt nicht in speziellen jetzt eine Einladung, zu uns in die Telefonseelsorge zu kommen, das dürfen Sie gerne auch, sondern das gilt für jeden Ruf, für jede Anfrage, die Gott vielleicht auch hat. Wenn er ruft und sagt, guck mal, da ist in deiner Nachbarschaft gerade jemand gestorben, du hattest vielleicht bis jetzt noch nicht den intensivsten Kontakt zu dieser Familie, aber mach dich doch mal auf und geh mal hin und such das Gespräch mit den Hinterbliebenen. Oder da ist vielleicht irgendwo jemand, wo augenscheinlich ist, da wird Hilfe gebraucht. Mach dich doch mal auf, wenn Gott dir das klar macht, wenn Gott dir das zeigt und geh dorthin. Und wenn es jemand nicht weiß, dann ist es gut zu beten und zu sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Öffne mir die Augen und zeige mir Menschen, für die ich heute da sein kann. Ich weiß, es gibt viele Christen, die so ihren Tag beginnen mit diesem Gebet. Und ich weiß, es gibt viele Christen, denen wird dann auch was gezeigt. Und das sind genau die Chancen, wo wir uns aufmachen und wo wir losgehen können. Gott hilft, weil jeder mal Hilfe braucht, weil er ein Herz für die hat, die Hilfe wollen. Gott hilft aber auch so, dass er Menschen ruft und sendet und die sich dann von ihm gebrauchen lassen. So haben wir es gehört in diesem Text. Amen.